Herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor der Buchtrilogie Großstadtoasen. Ich lese Ihnen heute aus Band 2 das Kapitel Im März, Gratismöbel. Und am Ende dieses relativ kurzen Kapitels kommt ein Ausblick auf die Zukunft zu diesem Thema. Und ganz am Ende ein Interview, das ich auf der Frankfurter Buchmesse geführt habe mit der Verlegerin Elisabeth Rabe von der Edition Momente. Ich starte mit der Lesung aus dem März, Gratismöbel. Die Hinterhöfe in Ottensen und Altona sind der eigentliche Nährboden der alternativen Wohn- und Arbeitskultur. Als gelernter Zimmermann ist Jimmy häufig bei solchen Kollegen zu Besuch, die eine Holzwerkstatt haben oder mit Antiquitäten handeln. Dank vieler Leerstände sind die Mieten in Hinterhoflage sehr preiswert, besonders dann, wenn es große Räume ohne Heizung sind. Jimmy kennt die gesamte Szene und plaudert manchmal mit seinen Freunden über die neuesten Entwicklungen. Dabei geht es weniger um besondere Maschinen oder Techniken, sondern eher um rückwärtsgewandte Methoden, alte, handwerkliche statt neuer, industrieller Dinge oder gar solcher aus dem Baumarkt. Überhaupt ist die Erfindung meiner Baumärkte nicht mein Ding. Die Qualität des verkauften Materials sowie die von Werkzeugen und Maschinen ist oft minderwertig, wenn nicht gar fragwürdig. Do-it-yourself ist zwar eine Idee, die sehr in die linksalternative Bewegung passt. Auch die eher niedrigen Preise in den Baumärkten kommen beim Publikum an. Was aber, so Jimmy, wenn das alles nur mit niedriger Qualität und Billigimporten aus Fernost mit seiner Kinderarbeit und niedrigsten Löhnen möglich zu sein scheint? Da haben die Kapitalisten versucht, uns zu unterwandern. Daher kaufe ich nicht in Baumärkten ein. Das schwöre ich. Über Ikeas Schwelle setze ich meinen Fuß ja schließlich auch nicht. Besonders Deko hört ihm gerne zu, fachsimpelt, soweit er es mit seinem beschränkten Holzfachwissen kann. Deko, erinnerst du dich noch, wie ich dir vor rund 2 Jahren den Tipp mit dem großen Hinterhof in der Rote Straße gab? Da hat sich mittlerweile wirklich viel getan. Was ist eigentlich der neueste Stand, nachdem dort der Polsterer und der Tischlereibetrieb ihre Kooperation vertieft haben? Wie viele Quadratmeter haben sie mittlerweile belegt und rechnet sich das wirklich? Jimmy steigt auf diese Frage ein. Ich muss dich da korrigieren. Was mit dem Polsterer begann, war nicht schlecht. Aber erst die Zufallsbekanntschaft mit dem Tischler in der Etage darüber, der auf Stühle spezialisiert war, hatte erste Synergieeffekte gebracht. Beide Betriebe nutzen die sehr preiswerten Räume im Hinterhof überwiegend als Lager. Und da die Geschäfte an dem jeweiligen anderen Standort relativ gut liefen, verbrachten sie fast schon aus Langeweile viel Zeit dort. Zunehmend häufiger besuchte der eine den anderen in dessen Etage und sie arbeiteten an einem gemeinsamen neuen Geschäftskonzept, denn sie waren sich sehr sympathisch. Es sollte etwas sein, was das Kerngeschäft des jeweils anderen nicht berührte. Deko weiter. Der Moment der Erleuchtung kam, als die soeben diplomierte Innenarchitektin Chantal dazustieß, die eigentlich nur einige Möbel einlagern wollte. Sie konnte meisterhaft zeichnen, beherrschte die 3D-Darstellung und hatte eine Ausstrahlung, die sehr ansteckend war. Dieses Trio entwickelte nun gute Ideen, von denen viele nur mit relativ viel Kapital und größeren Werbeaktionen zu verwirklichen wären. Chantal erzählte den beiden wissbegierigen Zuhörern von ihrem Wunschtraum, nicht nur mit Inneneinrichtungsaufträgen Geld zu verdienen, sondern auch mit Beratungsleistungen. Sie wollte ihre Kunden selbst zu Inneneinrichtern machen. Also entwarfen sie gemeinsam einen Handzettel, auf dem alle drei ihr Spezialwissen der Einrichtung und der Holzbearbeitung in Form von kleinen Schulungen oder Seminaren anbieten wollten. Die erste Version zeigten sie einigen Freunden, die hilfreiche Kommentare abgaben, ihre Mithilfe anboten und somit den Beraterkreis erweiterten. Als die dritte Fabriketage in der Rote Straße, die von einer Tapetenfabrik genutzt wurde, ebenfalls leer stand, zog ein Antiquitätensammler dort ein, der billigen Lagerraum suchte. Deko? Ah, und das Projekt nahm vor einigen Monaten richtig Fahrt auf. Sie einigten sich gemeinsam darauf, dass keiner etwas verkaufen wollte, sondern eher verschenken. Darin waren sie sich in ihrem latenten Anarchismus einig. Verschenken? Verschenken, was für ein Quatsch? Schließlich muss man doch mindestens das Geld für die Lagermiete hineinbekommen. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, ist das eigentlich eine zutiefst alternative Idee. Aber womit haben Sie dann Ihren Lebensunterhalt verdient? Was hatte Chantal damit zu tun? Versucht Jimmy, die langen Ausführungen von Deko zu unterbrechen. Chantal brachte die Beratungsidee als wirkliche Gemeinsamkeit in die Mitte der Diskussion. Sie war sensibel, klug, charismatisch und immer offen für Neues. Einfach charmant. Alle überlegten nun, zu welchem Thema, zu welchem kleinen Themenaspekt sie Schulungen und Seminare anbieten konnten. Bei einem Stundensatz von etwa 5 D-Mark je Teilnehmer. Die Liste wurde immer länger, weil ich, der ich gelegentlich von Viktors Marketingideen profitierte, die Idee des Verschenkens aufbrachte, war der Knoten geplatzt. Das erfuhr ich aber erst später, als das Angebot der Rote Fabriketage bereits in 4 Varianten gedruckt war. Die Überschriften der verschiedenen Handzettel lauteten Antiquitäten zu verschenken, Schüle, Stühle zu verschenken, Beratung für Ihre Wohnungseinrichtung und Möbelrestaurierung zu einem sehr geringen Stundensatz und so weiter. Dann ging es los wie bei einem Lauffeuer oder einer Lawine. Kunden wurden mit handwerklich beratender Begleitung durch die über 1800 Quadratmeter auf 3 Etagen geführt und erhielten eine maßstabsgerechte Zeichnung, wie das neu einzurichtende Zimmer aussehen könnte. Im Vordergrund steht die Beratungsleistung. Der interessierte Kunde braucht einige Abendkurse oder Wochenendseminare zu Restaurierungsthemen. Für einen überschaubaren monatlichen Betrag nimmt er an verschiedenen Kursen teil und erhält viel traditionelles, vorindustrielles Know-how, restauriert sorgfältig seine ausgesuchten Möbel und erhält sie am Schluss gratis als Draufgabe. Was? Da wurde also nicht nur wertloser alter Plunder verschenkt, sondern durchaus Einrichtungsgegenstände und Möbel, die noch etwas Geld bringen konnten? Nun ja, sie waren noch im Rohzustand, sprich teilweise kaputt, unansehnlich und ähnliches mehr, aber man hätte sie doch zu einem akzeptablen Preis verkaufen können. Genau da liegt der Hund begraben, denn ähnlich wie der Hund landen Hase und Esel irgendwann in Mutters Erde, nicht? Was diese beiden betrifft, kommt nun die alternative Idee zum Tragen. Kunden, so berichtet Jimmy weiter, suchen nach Fachwissen, wollen sich fortbilden und mit ihren eigenen Händen etwas schaffen. Ob sie das Möbelstück schon vorher besessen haben oder es danach geschenkt bekommen, ist zweitrangig. Dass diese Kurse oft Monate dauern und nicht ganz billig sind, wird dadurch aufgehoben, dass man dort mit vielen interessanten Leuten aus der Nachbarschaft zusammenkommt, sich austauschen und anfreunden kann. Weil alle Referenten, deren Zahl auf mittlerweile über 30 angewachsen war, ihre Teilnehmer mit altem Fachwissen begeistern können, führte das zu einer Empfehlungslawine in der gesamten alternativen Szene. Die Beratungsidee der alternativen Wohnkultur hatte sehr schnell viel Erfolg. Jeder der 4 Gründer wirtschaftete für sich und erhielt einen kleinen Prozentsatz der anderen Referentenhonorare als Mietkostenzuschuss. Seit kurzem wurden im gesamten Hamburger Westen alte Möbel zum Recyceln abgeholt und füllten die Fabriketagen weiter auf. Dieser kostenlose Service lockte weitere Seminarinteressenten in den Hinterhof. Wenn bei einem Kunden doch etwas wertvollere Möbel abgeholt wurden, erhält dieser zusätzlich einen Gutschein für Beratung und Schulung, kein Geld. Jimmy schließt seinen Vortrag. Nun, ich habe schon mehrfach gehört, dass in den umliegenden Möbelgeschäften und Tischlereien die Umsätze deutlich zurückgegangen sein sollen. Haben wir das nicht gut hinbekommen? Der Igel ist, genau wie in der Fabel, doch der Schnellere, weil er klug und wendig ist. Die vermeintliche Schnelligkeit des kapitalistischen Hasen bringt diesem keinen Vorteil. Lachend fallen sie sich in die Arme. Ganz ohne Bier oder andere alkoholischen Getränke sind sie begeistert, wie sich eine neue alternative Idee so schnell verbreiten konnte, ohne dass kommerzielle Geschäfte eine Chance hatten, mit ähnlichen Angeboten nachzuziehen. Zeitsprung. Jimmy denkt noch viel über die Zukunft der linksalternativen Bewegung nach. In seinem Herzen ist er ein gemäßigter Anarchist, ein Träumer, der manchmal zu sensibel auf Alltagsdinge reagiert. Gut nur, dass er wenig arbeiten muss, um sein Auskommen zu haben. Seine vegetarische Ernährung brachte es mit sich, dass er gerade Karotten isst. Er mag es, wenn er Carly genannt wird. Denn der Spitzname bezieht sich nicht nur auf diese preiswerten und sehr nahrhaften Erdwurzeln, sondern erinnert ihn auch an seinen Großvater Karl August, den er sehr mochte. Als Jimmy neulich von seiner Tante erfuhr, dass dieser im letzten Kriegsjahr 1944 zu einem NSDAP-Mitläufer wurde, wollte er das gar nicht an sich heranlassen. Oh, die wird auch langsam senil. Warum erzählt sie mir so einen Mist? Das ist Schnee von gestern. Ich weiß von Karl August, dass er viele Texte von Erich Mühsam gelesen hat und in seinem Herzen, genau wie ich, ein Anarchist war. Alles andere sind doch sicher Kriegsfolgen. Die ticken doch alle nicht mehr richtig, nachdem die Propagandamaschinen ihnen über das Radio das kritische Denkvermögen nahezu vernichtet hatte. Zu viel über die eigene Vergangenheit nachzudenken tut mir nicht gut. Ich möchte lieber das Leben genießen. Neue esoterische Einsichten bringen mich schon eher weiter, auch wenn etliches davon vielleicht Humbug ist. Spiritualität ist spannend, obwohl die meisten der Grünen das nicht akzeptieren. Die Bücher von Rudolf Steiner sind den Esoterikern zu abgedreht, wenn nicht gar faschistisch. Ah, über diesen Begriff muss ich noch mehr lesen. Er wird so inflationär gebraucht. Vielleicht ist es ja doch sinnvoll, sich mit der Vergangenheit intensiver auseinanderzusetzen. Aber nicht heute. Die letzte Aufführung in der Hamburgischen Staatsoper bewegt mich noch immer. Auch wenn die Subventionskultur mit ihrem vielen Geld bei meinen Freunden nicht gerade hoch im Kurs steht. Christoph von Dohnányi hat enormes Potenzial. Ob ich auch mal so weit kommen könnte? Nein, da hätte ich schon früher anfangen müssen. Den Traum von der Musikerkarriere muss ich wohl begraben. Wir befinden uns nach wie vor im Jahr 1984, machen aber einen Zeitsprung. Dass sein Sohn Linus 2005 ein Theoriepapier zur Blockchain-Technologie verfassen würde, kommt in Jimmys Träumen nicht vor. Sie drehen sich im Moment eher um alternative Wärmeerzeugungsformen und um ein Möbeldesign im Bauhausstil. Eher selten denkt Jimmy über Frauen nach. Neulich hatte er einen kurzen Albtraum, in dem Imelda ihn sehr geschickt um den Finger wickelte, ihn tatsächlich von einem Altona 93-Spiel abhielt und sich von ihm schwängern ließ. Wieso komme ich bloß auf so etwas? Ja, das war der kleine Blick in die nähere Zukunft. Und die Dramaturgie des Romans ist so aufgebaut, dass zu den vielen Geschichten am Ende des zweiten Bandes eine Fortsetzung kommt. Ich will das am Beispiel dieser Gratismöbel und der Rote Etage einmal machen. Wir befinden uns also im Jahr 2020. Die Rote Fabriketagen mit Gratismöbel kamen nicht zustande, daher auch keine Fortsetzungsgeschichte. Alle Beteiligten sind sich zwar über den Weg gelaufen und haben ihren Kunden den jeweiligen Kollegen gern empfohlen. Es gab aber nie gemeinsame Treffen, die entscheidende Initialzündung oder gar mehrere Handzettel. Aber die Ideen lagen in der Luft, hätten sich genau so oder ähnlich entwickeln können. Soweit die Lesung aus Band 2 der Großstadtoasen. Und wie angekündigt kommt nun das Interview mit der Verlegerin Elisabeth Rabe, die seit den 80er Jahren mit ihrer Kollegin Regina Vitali drei Verlage hatte. Es begann mit dem Arche Verlag in der Schweiz, dann kam 1987 der Luchterhand Literaturverlag dazu, den sie dann 1994 wieder verkauften. In diesen Jahren entstand unter anderem der Literaturkalender, der Arche Literaturkalender, und hierzu habe ich sie befragt. Der Kalender heißt mittlerweile Momente Literaturkalender. Und Elisabeth Rabe hat vor anderthalb Jahren ein hübsches Buch geschrieben, ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche. Erschienen in der Edition Momente. Und wir konzentrieren uns jetzt auf das Interview von der Frankfurter Buchmesse. Neben mir auf dem Stand an der Frankfurter Buchmesse sitzt eine Verlegerin, die seit weit über 30 Jahren in der Branche tätig ist, Elisabeth Rabe. Ihr aktueller Verlag heißt Edition Momente und ich habe letztes Jahr ein Büchlein in der Hand gehabt, das heißt Verlegerinnenleben. Hierin beschreibt sie wunderbar lesbar mit Höhen und Tiefen ihre Verlagsvergangenheit. Und erzählen Sie doch bitte einmal kurz, wie Sie dazu gekommen sind, dieses Büchlein zu schreiben.
Das Büchlein zu schreiben war eigentlich der Wunsch all unseren Autoren, denen wir also eben in 25 Jahren begegnet sind und die wir verlegt haben, ja, so ein Stück Denkmal zu setzen, zumindest einfach immer wieder an sie zu erinnern, weil das ist ja das Problem von Autoren, wenn sie mal ein Buch oder auch drei geschrieben haben und nicht weiter verlegt werden oder auch nicht mehr schreiben, das gibt es ja auch. Daher war mir das wichtig, dass wir, es ging eigentlich nicht in dem Sinne um uns, also Regina Vitali, meine Mitverlegerin und mich natürlich, wie haben wir den Verlag gemacht, aber andererseits auch, was haben wir mit unseren Autorinnen und Autoren erlebt, das heißt, warum haben sie unseren Verlag als Heimat empfunden?
Ja, das Buch Verlegerinnenleben hat ja diesen, im Titel dieses wunderbare Innenleben und sie bieten einen Einblick. Das ist, war zunächst bei Ihnen der Arche Verlag, dann war es der Luchterhand Literaturverlag, den Sie etliche Jahre übernommen haben. Und es blieb der Arche Verlag übrig und mittlerweile haben Sie die Edition Momente, weil es da vertragliche Probleme gab mit einem Partner. Über die können wir hinwegsehen, aber vielleicht nochmal zum Büchlein selbst. Hat es Freude gemacht oder war es auch schmerzhaft, das Buch zu schreiben?
Nein, das war eigentlich der Versuch mit dem auch, was sie gemacht haben, das nochmal für einen selbst Revue passieren zu lassen. Nein, das war eine wirklich sehr produktive und sehr schöne Erinnerungsarbeit.
Ja, wir haben in Hamburg einige gemeinsame Bekannte, die wir jetzt nicht erwähnen. Wir machen ja keine Werbung, sondern wir konzentrieren uns auf Bücher. Mittlerweile machen Sie ja nur noch wenig Bücher, sondern überwiegend Kalender. Was ist der große Unterschied zwischen dem Kalendermachen und Büchermachen?
Ich würde ganz gerne noch etwas zur Arche sagen, wenn ich das korrigieren darf, ganz kurz. Das Buch heißt ja, eine Arche ist eine Arche ist eine Arche, nach dem berühmten Spruch von Gertrude Stein, a rose is a rose is a rose. Und das heißt eben, 1982 haben wir in Zürich diesen renommierten Arche Verlag gekauft und haben dann, um das einfach noch anzufügen, 87 Luchterhand dazu gekauft, haben ihn 94 wieder verkauft und sind inzwischen dann damals 94 mit einer Niederlassung wirklich nach Hamburg gezogen. Aber nach wie vor sind wir sowohl waren wir mit Arche wie jetzt auch mit Edition Momente ein Schweizer Verlag, eben wie gesagt mit einer Niederlassung in Hamburg. Jetzt zu Ihrer Frage, was die Kalenderarbeit betrifft, so haben wir 84 für das Jahr 1985 den ersten Kalender rausgebracht, nämlich einen Literaturkalender. Der hieß Arche Literaturkalender. Und ich hatte damals die Vorstellung, es sollte eigentlich mehr ein Werbemittel sein für die alten, vor allen Dingen die vielen alten Arche-Autoren von Dürrenmatt angefangen bis Gertrude Stein, die also in diesem Portfolio von Arche war, zu sein. Dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, das geht nicht, sondern ich muss einen richtigen Literaturkalender machen. Und und dann habe ich mir überlegt, das ist ja langweilig, wie viele das heute immer noch machen, dass man irgendwie einfach einen Spruch nimmt und dazu ein Bild stellt. Und das war mir zu langweilig und seitdem haben wir mit jedem Kalender, zu jedem Kalender, zu jeder Auswahl, gibt es ein Thema. Ich kann behaupten, dass jetzt ist der 34. in dieser langen Reihe, zwar unter einem anderen Namen erschienen, aber es ist immer ein anderes Thema gewesen. Also das Thema ist das literarische Leben als solches und aus dem literarischen Leben, wie im normalen Leben, gibt es natürlich Glück und Leid und den Zeitfaktor und Geld und Liebe und was nicht alles. Und ja, und so ist dieser Kalender gewachsen. Wir waren damals, darf man ja nicht vergessen, war das ganze Westdeutschland der Markt und Österreich und Schweiz. Es gab keinen anderen Literaturkalender, außer mit Goethe durchs Jahr. Es gab nur in Ostberlin im Aufbauverlag den Aufbaukalender, den es ja heute immer noch gibt. Aber wir haben dann aus diesem Kalender sehr schnell einen wirklichen, also auch Erfolgskalender gemacht, also eine Erfolgsstory, die wir nicht geahnt haben.
Der Kalender wird ja in Buchhandlungen angeboten. Für Kleinst- und Kleinverleger ist es schwierig, in Buchhandlungen zu kommen. Sie sind aber so lange in der Branche, dass Sie ein eingespieltes Vertreterteam haben. Das heißt, die Vertreter beginnen ihre Reise im späteren Frühjahr oder wann ist es für die Kalendersaison 2021? Wann würde die beginnen?
Die beginnt genau wie alle anderen Termine für die Vertreterreisen auch im Januar. Im Januar bis Ende April oder Anfang April. Und wir liefern eben diese Kalender, das war früher nicht so, das hat sich mit der Zeit eben sehr geändert, wie sich überhaupt der ganze Markt verändert hat und durch unseren Literaturkalender sich dann natürlich x andere Literaturkalender installiert haben. Wir liefern neuerdings, nein, seit ein paar Jahren muss ich sagen, schon bereits Ende Juni die Kalender aus.
Ja, das heißt, der Literaturkalender 2021 muss Januar, Februar, März produziert sein, damit er im Juni dann ausgeliefert werden kann. Er hat ein Format von etwas mehr als DIN A4. Man kann ihn wunderbar auf einen Ständer in der Küche stellen, so wie meine Frau und ich das auch machen, und hat jede Woche einen Autor, eine Autorin, der zu diesem Motto passt und der in dieser Woche dann gestorben oder geboren ist. Ich glaube, das ist richtig, ja?
Ja, und ursprünglich war die Idee, das kann man aber nicht durchhalten. Also einerseits, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir wirklich nicht mehr lebende Autorinnen und Autoren haben. Also keine, nicht Günter Grass könnten wir jetzt nehmen und Ingeborg Bachmann, aber meinetwegen eben nicht Handke.
Die eigentliche Frage war ja, was ist der Unterschied zum Büchermachen? Die ist noch nicht ganz beantwortet. Dazu kommen wir jetzt und das ist dann auch die letzte Frage für heute.
Also der Unterschied zwischen dem Kalendermachen und dem Büchermachen. Beim Büchermachen hat man, wenn man also ein Manuskript da annimmt und dann daraus ein Buch macht, sagen wir es mal ganz einfach, dann hat man bei jedem Buch die Hoffnung, dass es ein Erfolg wird. Weil man muss ja daran glauben, sonst hat man ja gleich also verloren sozusagen. Beim Kalender sieht die Situation anders aus. Man hat über die Jahre hin dann sehr schnell Stammleser, sodass man die Auflage, die man hat, also einfach mit der kann man rechnen. Das kann Schwankungen ergeben, je nach Thema oder je nach Situation. Inzwischen ist der Kalendermarkt ja sehr explodiert, sodass auch die Verkaufszahlen für die einzelnen Kalender zurückgeben. Wir haben damals neben dem Literaturkalender in demselben System dann 10 Jahre später einen Musikkalender gemacht, dann nochmal 10 Jahre später einen Küchenkalender. Und seit 9 Jahren gibt es bei uns einen Kinderkalender, und zwar einen mehrsprachigen Kinderkalender in Zusammenarbeit mit der Internationalen Jugendbibliothek. Also inzwischen war dann aus dem Arche Verlag und dem Literaturverlag von Luchterhand, den wir eben 1994 aufgrund des Mauerfalls, muss man sagen, weil uns da ja sämtliche DDR-Autoren weggebrochen sind, die ja obsolet waren, plötzlich keine Leser mehr fanden im Westen, Christa Wolf und Anna Segers und so weiter. Und dann haben wir eben weiter den Arche Literaturverlag, wir haben ihn umbenannt etwas und haben daneben dann einen Arche Kalenderverlag gegründet.
Und die Gemeinsamkeit zwischen Büchermachen ist die, es werden die Auflagen geringer und wir müssen mehr produzieren, um auf ungefähr die gleichen Umsätze zu kommen. Das haben Sie, glaube ich, sehr gut gelöst. Sie haben Freude an der Arbeit, das sieht man immer wieder am Messestand, wie Sie mit Kunden reden, wie treue Kunden kommen und wie Sie ja eine wunderbare Produktion über diese vielen Jahre hinweg gemacht haben. Ich bewundere das sehr. Ich empfehle also allen Hörern dieses Buch Verlegerinnenleben, eine Arche ist eine Arche, von der Edition Momente, ein Büchlein, wo man wirklich in die Herzen von zwei Verlegerinnen blickt, die über viele Jahre den deutschen Literaturmarkt bereichert haben. Ich bedanke mich herzlich bei Elisabeth Rabe für das Geschäft, die Website www.editionmomente.de. Bedanke mich.
Gut, danke.
Soweit der Bericht von der Frankfurter Buchmesse mit dem Interview. Wir werden in den nächsten Wochen weitere Gespräche mit Verlegerpersönlichkeiten oder Büchermachern führen. Auf der Leipziger Buchmesse werden wir ebenfalls einen Stand haben in Halle 3, Reihe B204. Wer uns besuchen möchte, kann das gerne tun. Die Lesung aus der Trilogie Großstadtoasen wird sicherlich noch bis in den Herbst dieses Jahres hineingehen. Es werden immer wieder aktuelle Themen eingestreut und zunehmend auch Buchrezensionen auftauchen von Büchern einer besonderen Machart. Doch dazu später mehr. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ihr Ralf Plenz. Wer ältere Folgen nachhören möchte, kann das über die entsprechenden Podcast-Anbieter oder über die Website www.input-verlag.de.